Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit einem Mann, der eigentlich vom Theater kommt, der aber mehr als ein halbes Jahr eine ganz andere Inszenierung erlebt hat. Tobias Ginzburg war mit Legende und Undercover in der Reichsbürgerszene unterwegs und erlebte Rechtsradikale und Holocaustleugner, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker und sehr oft Menschen, die dieses Land und diese Demokratie verachten.
Wir reden hier über Leute, die glauben, dass das deutsche Volk von einer riesigen Weltverschwörung unterjocht wird und deswegen Deutschland kein richtiges, kein legales, kein echtes Land ist.
Es gibt keinen Friedensvertrag.
Zum Beispiel.
Beispielsweise. Damit ist Deutschland kein souveräner Staat.
Zum Beispiel. Aber wir reden hier über partikuläre Sachen und das glaubt dann ein Großteil von denen. Andere sagen dann halt die Grenzen von 37, die oft zitiert werden. Andere sagen einfach, wir sind in der Hand der Alliierten. Andere sagen, eigentlich ist die BRD gar nicht wirklich, sondern eigentlich sitzen in Bonn immer noch die Faschisten und regieren uns. 1000 Varianten. Aber die Idee stammt einfach von den alten Nazis von 1945, die sagt, nee, das Konstrukt, das als nächstes kommt, ist nicht rechtens.
Es gibt auch die These, Deutschland sei eine Firma mit Sitz in Frankfurt.
Zum Beispiel?
Es gibt die These, das deutsche Volk sei Opfer einer jüdischen Weltverschwörung.
Ja, also die Frage ist, es ist immer die Weltverschwörung, die dahinter steckt. Ja, und mal sind es die Alliierten oder man spricht hier in Codes, die internationale Hochfinanz, die Finanzlobby, solche Sachen habe ich mir angehört, bis hin zu Geschichten von Blutmagiern und Echsenmenschen, wenn man dann bei den Hochesoterikern nachguckt. Aber grundsätzlich, wer schuld daran ist, die Antwort Jude bekommt man sehr, sehr oft zu hören. Und da muss man gar nicht so weit rechts nachlauschen.
Was ja in Ihrem Fall besonders erwähnenswert deshalb ist, weil Sie jüdischen Glaubens sind.
Ich bin Jude, ja. Und nach einer Weile nimmt man das auch persönlich durchaus.
Wie haben Sie das erlebt bei bestimmten Veranstaltungen, wo dann gegen Juden gehetzt wurde?
Naja, durchaus heftig. Man geht, also ich bin ein deutscher Jude. Ich weiß sehr wohl, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt. Aber das ist nach wie vor zu einem so großen Maße diesen wahnhaften Verschwörungsglauben gibt. Ja, ja. Das ist doch wirklich gruselig.
Ist es nur dieser wahnhafte Verschwörungsglaube oder haben Sie es auch so erlebt, dass da durchaus ein sehr aggressiver und gewalttätiger Unterton war?
Durchaus ist das auch sehr gewalttätig, aber die Leute glauben ja in Notwehr zu handeln. Das ist nicht anders als das, was Omi und Opi geglaubt haben. Das Finanzjudentum unterdrückt uns. Die Leute nebenbei, die sich ja auch, natürlich, sie nennen sich nicht Reichsbürger, sie nennen sich dann vielleicht Reichsdeutsch oder Systemkritiker, glauben auch nicht, sie seien Antisemiten, weil man hat ja nichts gegen den Juden, man hat nur was gegen die Finanzjuden oder das internationale Judentum. Und das ist nicht neu. Auch das waren die Überzeugungen von damals. Und das war dann natürlich für mich total erschreckend, dass in verschiedenen Ausführungen immer wieder zu hören.
Und daraus leitet man jedes Mal für sich ab, dass man sich nicht an die Spielregeln dieser Gesellschaft halten muss, dass man letztlich Strafzettel nicht bezahlen muss, um ein ganz kleines und einfaches Beispiel zu bringen.
Bei manchen Menschen, ja. Bei den Leuten, die das so interpretieren wollen. Wenn sie aber was zu verlieren haben, ja, wenn sie immer noch mit beiden Füßen im Berufsleben stehen und eine Familie haben, würden sie das vermutlich nicht machen. Die Leute sind vorsichtiger. Wenn wir über Reichsbürger sprechen, sprechen wir meistens nur über das Symptom, über die ganz aus der Gesellschaft gefallenen Menschen, die das repräsentieren. Der Verschwörungsglaube dahinter grassiert sehr viel weiter. Und das ist spooky.
Die Reise ins Reich. Das ist der Titel des Buchs, das Tobias Ginzburg geschrieben hat, nachdem er viele Monate in der deutschen Reichsbürgerszene verbracht hat. Ein Experiment, das ihn, der mit falscher Identität unterwegs war, auch an die eigenen Grenzen gebracht hat. Bei seiner Recherche stieß Ginzburg unter anderem auf Leute wie Peter Fitzek, ehemaliger Koch, ehemaliger Karatelehrer und amtierender König von Deutschland.
Der saß zu dem Zeitpunkt, wo ich in seine Sekte kam, saß der im Knast.
Weil?
Wegen illegalen Bankengeschäften, Betrug. Es gab dann noch ein zweites Verfahren wegen seiner unerlaubten Versicherungsgeschäften und so weiter. Interessanterweise ist jetzt vor kurzem, vor 2 Wochen oder sowas, seine Berufung durchgegangen. Er wurde nach 2 Jahren aus der U-Haft entlassen und das ganze Verfahren wird von null wieder aufgerollt.
Wie wichtig ist er in der Szene?
In einem bestimmten Teil ist er sogar sehr wichtig. Also dadurch, dass er wirklich sein Gesicht eine Zeit lang in jede Kamera hielt, mit der Bild-Zeitung sprach, Das ist ein PR-Experte in erster Linie und er hat eine wahnsinnig lukrative Sekte gegründet.
Okay, aber das machen ja nicht sehr viele, mit der System- oder Lügenpresse zu sprechen.
Das macht ein gewisser Teil. Und das sind leider Gottes die Leute, von denen wir dann halt auch versuchen, auf den ganzen Rest der Szene zu schließen, was halt meistens ein bisschen daneben liegt.
Dazu gehört dann auch jemand wie Thomas Patzlaff, ja. Berliner Langzeitarbeitsloser, der, glaube ich, schon mal reinkarniert der frühere US-Präsident Jefferson war.
Richtig, und als ich ihn letztens getroffen habe, ja, ich habe ihn auch später nochmal getroffen, hat er mir erzählt, er war auch Stauffenberg. Mit dem Typen habe ich mich eigentlich ganz am Anfang nur getroffen, um meine Rolle ein bisschen herauszufinden, um zu gucken, wie spreche ich auch mit Leuten, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Und plötzlich war halt auch diese Geschichte unglaublich bedrückend, weil ich saß plötzlich bei einem Esoteriker auf dem Sofa, der mir erklärt hat, dass Mord völlig in Ordnung ist.
Und Mord an wem?
An allen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unsterbliche Entitäten sind und Wesen, die durchs Weltall fliegen und nur ab und zu einen Körper annehmen, dann sagt er mir, wieso darf ich mich da nicht wehren? Wieso kann ich nicht jemanden den Kopf kürzer machen? Der sucht sich einfach einen neuen Körper. Und plötzlich ist dieser lustige, verschrobene Langzeitarbeitslose gar nicht mehr so lustig.
André Kapke?
Ich war in Kahla. Das ist eine Stadt in der Nähe von Jena, wo es, man würde in der Presse sagen, da gibt's eine Neonazi-Hegemonie. De facto haben sich wahnsinnig viele Neonazis dort angesetzt. Und dort war ich bei einer Veranstaltung und dort traf ich halt gleichzeitig auf AfD-Funktionäre, einer davon im Bundestag, auf Reichsbürger, Esoteriker und eine ganze Menge Neonazis. Einer von denen eben André Kapke, der den NSU vermeintlich unterstützt hat.
Wie haben Sie den in Erinnerung?
Biertrinkender Mensch, wir Volk dort Bevölkerung, wir die Aufgewachten, das wahre Deutschland, dort nur die BRD. Das war ein Rausch und Vollrausch an chauvinistischem Machotum, an Deutsch, also ich weiß nicht, diese Erfahrung wirklich mit Neonazis zu saufen und wirklich die auch so aussehen, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben mache.
Jetzt haben wir ein paar Namen genannt. Würden Sie sagen, was diese Figuren, so unterschiedlich sie sein mögen, eint, ist die Kombination aus Hass und Wut auf der einen Seite und aus Größenwahn auf der anderen Seite?
Nicht Größenwahn, weil da sprechen wir über die Akteure, die anderen um sich scharen. Da ist Geltungsbedürfnis, ganz sicher. Aber die ganze Szene eint halt der Verfolgungswahn. Der Glaube, dass wir, das deutsche Volk, unterjocht werden und wir haben noch nicht mal ein eigenes Land.
Gute Mitarbeiter lassen sich auf autoritäre Führungsstrukturen nicht mehr ein, sagt Anne Wichels-Schnieber, Ärztin, Personalberaterin und Headhunterin. Und deshalb habe das natürlich auch Auswirkungen auf die Besetzung beispielsweise von Chefarztpositionen in großen Krankenhäusern. In dieser Woche war Frau Wichels-Schnieber in SWR1 Leute zu Gast bei Nicole Köster.
Was für eine Person wird da gesucht? Natürlich von den fachlichen Qualifikationen, das ist noch der einfachere Teil, aber dann vor allen Dingen von den persönlichen Kompetenzen. Also was muss derjenige mitbringen im Sinne von Führungsqualitäten? Ist das jemand, der ein Unternehmen, dem es nicht so gut geht, sanieren kann? Oder ist das jemand, der ganz stark Wachstum fördern kann? Oder ist das jemand, der was stetig ist, einfach so weiterführt? Das sind oft ganz unterschiedliche Persönlichkeiten.
Was kommt denn ganz besonders häufig vor bei Ihnen im Gesundheitswesen? Gibt es da Kriterien, die meistens angefordert werden?
Ja, da ist es ganz stark so, dass die Kombination aus einer Fähigkeit, strategisch zu denken und gleichzeitig gut zu sein in Marketing und in Vertrieb und Wachstum zu generieren, dass das eine wichtige Kombination ist, die es so vorher auch nicht gab. Müssen Sie sich vorstellen, früher ist man hingegangen, da hatte man irgendwie einen Beutel, den hat man verkauft ans Krankenhaus, da war nicht so viel Strategie dabei. Jetzt gibt es sehr viel Innovation, es gibt neue Themen, es gibt ganz andere Versorgungsmodelle. Das muss man verstehen und begreifen und auch in der Lage sein, einem Kunden das zu vermitteln.
Und als Headhunterin gehen Sie ja anders vor als bei Bewerbern, die schreien, hier bin ich, sondern Sie suchen die vielleicht gerade eben nicht schreien, hier bin ich. Wie kommen Sie auf die?
Ja, und zwar genau die suchen wir. Die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie wechseln wollen oder dass es eine tolle Opportunität gibt. Die finden wir in ganz unterschiedlichen Wegen. Wir holen uns viele Empfehlungen ein, sprechen mit vielen Menschen. Wir haben auch ein bestehendes großes Netzwerk, in dem wir agieren, wo man schon weiß, das könnte eigentlich die richtige Person sein. Und dann geht es darum, in intensiven Gesprächen jemanden davon zu überzeugen, dass genau das vielleicht der ganz wichtige nächste Schritt in der Karriere sein könnte für ihn.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn?
Tja.
Wenn Sie jemanden ansprechen.
Erstaunen, über Lachen, dann meistens über eine Phase hinweg auch Freude darüber, dass man an die Person gedacht hat und dass man auch so hartnäckig ist, zu sagen, du, ich glaube, das ist das Richtige für dich, die dann über diesen Weg auch zu begleiten.
Aber dass Sie überzeugt sind, muss ja auch erstmal ein Prozess stattfinden. Sie müssen sich so einer Person ja auch nähern. Wie machen Sie das? Die kennen Sie ja erstmal nicht.
Das ist richtig. Wir führen am Anfang eines solchen Prozesses sehr intensive Gespräche. Das dauert üblicherweise 1,5 bis 2 Stunden, das erste Gespräch, wo wir genau verstehen wollen, was treibt so eine Person an? Wo kommt die her? Wo möchte die hin? Warum möchte die unbedingt eine Führungsposition haben? Ist die motiviert davon, Personen zu führen? Ist die motiviert von einem Produkt, Innovation zu schaffen, etwas groß zu machen?
Wie kriegen Sie das raus?
Das eine ist, ich frage viel darüber, wo kommt die Person her? Was ist der Familienhintergrund? Hat die Person Geschwister? Wie war das Aufwachsen in der Schule, im Studium? Warum sind bestimmte Entscheidungen getroffen worden? Das sagt einem sehr, sehr viel darüber, wo eine Person auch jetzt steht und vielleicht hin möchte. Das ist ungewöhnlich. Das machen wahrscheinlich nicht viele Headhunter. Mir hilft das immer sehr. Zum Zweiten arbeiten wir sehr stark evidenzbasiert. Also wir gucken, was hat die Person eigentlich in der Vergangenheit wirklich gemacht und erreicht? An konkreten Beispielen. Auch daraus lässt sich sehr stark ableiten, wie wird die Person in Zukunft agieren und handeln.
Anne Wichels-Schnieber war in dieser Woche Leute-Gast von Nicole Köster. Eine Frau, die beruflich gesehen einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist. Erst Ärztin, dann Managerin bei McKinsey. Ausgehend vom Ärztemangel in Deutschland, sagt Frau Wichels-Schnieber, muss sich auch bei uns im Medizinsektor einiges ändern.
Viele der Studenten, Studentinnen, die jetzt aus der Uni kommen, sind Frauen. Sowohl die Frauen als auch die Männer sagen sich, warum soll ich eigentlich 5 Tage die Woche arbeiten oder 6 Tage? Viele entscheiden sich von vornherein, dass sie sagen, ich möchte mehr Freizeit haben, arbeiten Teilzeit. Da entstehen dann Lücken.
Ja, Aber es gibt ja Gemeinschaftspraxen. Der Trend dahin ist ja auch ein großer. Wäre ja zu regeln.
Stimmt, wird auch geregelt, ne? Auch in der Klinik ist das auch so. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch wieder Mediziner, die aus dem Medizinberuf weggehen, so wie ich das ja auch an einem Punkt gemacht habe, sich andere Tätigkeitsbereiche suchen, sei das in der Industrie, also Medizintechnik oder Pharma oder in der Wissenschaft. Und dann ist es so, dass wir auch sehr viele Krankenhäuser immer noch haben, mehr als in vielen anderen Ländern, wo Personal auch vorgehalten werden muss. Müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie eine Abteilung haben, dann kommen da Patienten und dann müssen da auch Ärzte sein. Wenn die nur zur Hälfte belegt ist, dann kann man nicht sagen, so jetzt, dann haben wir eben 2 Ärzte weniger, sondern die müssen ja trotzdem da sein, falls dann Notfälle reinkommen. Ja?
Aber dieser riesige Mangel, wie ist der noch zu erklären? Also ist der NC womöglich zu hoch? Auch da gab es ja Überlegungen, sucht man sich vielleicht die falschen Leute aus?
Ja, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, der NC ist hoch. Im Moment haben wir unheimlich viele Bewerber. Wir müssen einfach mehr Leute zulassen. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, weil die Anzahl der Ärzte in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen ist. Wir haben mehr Ärzte, als wir jemals in Deutschland hatten und in Wirklichkeit auch pro Einwohner gerechnet mehr Ärzte nochmal als in vielen anderen Ländern. Unsere Strukturen sind eben auch sehr stark segmentiert. Also wir haben immer noch eine Struktur, wo es die Krankenhäuser gibt, die separat arbeiten, die Praxen, die separat arbeiten, dann viele andere Bereiche, Physiotherapie, die separat arbeiten, da ist wenig integriert.
Wäre das denn die Lösung? Lockt das dann alleine die Ärzte, wenn man zusammenarbeitet?
Das ist nicht die Lösung, aber da gibt es sehr viele Überschneidungen, wo man, glaube ich, mit weniger auch ärztlichem Personal eine bessere Versorgung gewährleisten könnte. Also in Schweden oder auch in vielen anderen Ländern gibt es dieses System des niedergelassenen Arztes, der gar nicht mehr in der Klinik arbeitet, gar nicht so, sondern das sind Ärzte, die arbeiten in ihrer Praxis 50% der Zeit und 50% der Zeit arbeiten die am Krankenhaus.
Aber wäre ja zum Beispiel für niedergelassene Ärzte hier auch keine Option, denn alleine in den kommenden Jahren werden wohl 500 Hausarztpraxen auch nicht besetzt werden können. Welche Lösung gibt's da?
Auch da, glaube ich, ist diese alte Struktur des einzelnen Hausarztes, der seine Bevölkerung in einem kleinen Dorf versorgt, die wird es so, denke ich, nicht mehr geben, sondern es wird Gemeinschaftspraxen geben, wo man sich die Arbeitszeit besser einteilen kann, wo man Sprechstunden besser abdecken kann. Also wir sind vielleicht auch samstags da, vielleicht auch sonntags da.
Aber ja, in einer alternden Gesellschaft, die womöglich dann auch noch längere Anreisewege in Kauf nehmen müssen, ist das ja wiederum ein großes Problem.
Auf den ersten Blick ja. Auch da, glaube ich, gibt es eine Menge Ansätze, die auch in anderen Ländern schon praktiziert werden, zu sagen, man geht raus, der klassische Hausbesuch sozusagen, auch der kann verändert werden, dass eben auch nicht ärztliches Personal, Pflegepersonal, was sehr gut qualifiziert ist, kommt, Patienten versorgt. Da bin ich sehr geprägt durch meine Zeit in Schweden, wo die Rollenverteilung einfach eine andere ist.
Jörg Margenau kommt aus Ludwigsburg, hat Germanistik und Philosophie studiert, hat die Wochenzeitung Freitag mitbegründet und Biografien über Christa Wolf und Martin Walser veröffentlicht. Mit anderen Worten, Jörg Margenau ist ein Mann, dessen Beruf aus Schreiben und aus Lesen besteht. Also hat Nicole Köster ihn in SWR 1 Leute gefragt, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Zuletzt wirklich gut gefallen hat mir von Wolfram Eilenberger Die Zeit der Zauberer. Ein Buch über Philosophiegeschichte, die 20er Jahre, das jetzt auch tatsächlich auf der Bestsellerliste steht.
Auch sehr weit oben, ne?
Zu meiner Freude, weil das ist ein sehr interessantes Buch. Also und beschreibt uns vier Helden der Philosophie: Heidegger, Wittgenstein, Kassierer und Walter Benjamin. Also die 20er Jahre aus unterschiedlicher Perspektive, aus unterschiedlichen Denkweisen. Und gleichzeitig sind es vier Figuren, wo man so ein bisschen hinterher trauert, dass es diese Art des freien Denkens, dass nicht nur Texte befußnotens, sondern tatsächlich sich auch zu trauen, etwas in die Welt zu stellen, heute im Grunde nicht mehr gibt.
Und Sie stellen die Frage in Ihrem Buch über Bestseller, wer sind wir, wenn wir lesen? Wer waren Sie, als Sie dieses Buch Zeit der Zauberer gelesen haben?
Da war ich jemand, der in diese Denkwelten eintaucht und der zur Kenntnis nimmt, wie sehr sie sich auch berühren, was ich nicht gedacht hätte. Ich hatte Walter Benjamin immer eher so als Marxisten wahrgenommen, hab dann auf einmal erfahren, dass er über seine romantische Konzeption der Kritik, eigentlich der philosophischen Phänomenologie, viel näher steht. Ich war jemand, der tatsächlich eintauchte auch in diese Zeit, die 20er Jahre. Und das ist, glaube ich, etwas, was gelingende Lektüre ausmacht oder Bücher ausmacht, die einem das erlauben, dass sie einem die Begegnung mit einer anderen Welt und anderen Denkmöglichkeiten bieten. Da taucht man ein und taucht hinterher wieder auf, ist aber nicht mehr ganz derselbe, der man vorher war. Und darum geht es im Lesen.
Ja, und Sie beschreiben es in Ihrer Recherche sogar als eine Art, das Lesen als eine Art Liebesverhältnis. Inwiefern?
Es ist eine meiner Grundthesen in diesem Buch. Lesen ist ein erotischer Akt, weil man einer anderen Denkweise, einer anderen Sichtweise, einer anderen Art des In-der-Welt-Seins begegnet und sich bereit erklärt, sich davon verändern zu lassen. Das ist das, was man in der Liebe auch tut. Also man begegnet jemandem und verändert sich darin. Und das sind Bücher, die bieten einem diese Gelegenheit. Also man tritt heraus aus dem Leben. Viele sagen, ja, das ist Eskapismus, das ist eine Flucht aus dem eigenen Dasein. Das sage ich nicht. Ich sage, es ist ein sich berühren lassen und sich verändern lassen. Und gleichzeitig ist das Lesen ja immer auch ein Weiterschreiben, ein Weiterdenken des Buches. Das Buch ist ja nie fertig. Das begegnet einem auch als etwas Offenes. Und um diesen offenen Prozess geht es mir im Lesen. Dass da sowohl der Leser sich verändert, als auch das Buch in eine bestimmte Richtung gelesen wird. Jeder liest sein eigenes Buch.
Das heißt, die ultimativen Faktoren für den Bestseller, die gibt es dann eben doch nicht?
Die gibt es schon deshalb nicht, weil sie nicht nur im Buch zu finden sind. Also die Frage ist, was passiert, wenn ein Buch tatsächlich dann Millionen anspricht? Und wir sind vielleicht weniger individuell und besonders, als wir als Leser auch gerne glauben. Jeder möchte immer seine eigene Lektüreliste haben und was ganz Besonderes finden. Und dann landen wir vielleicht doch genau bei den Büchern, die schon 200.000 vor uns auch toll gefunden haben. Auch damit muss man sich abfinden und sagen, ja, also vielleicht sind wir doch nicht so wahnsinnig originell, wie wir immer glauben.
Kampfhunde töten Menschen. Das waren die Schlagzeilen der letzten Wochen. Und deshalb war am Donnerstag Matthias Schmidt bei uns in SWR 1 Leute. Er leitet das größte Tierheim der Welt. Von Rumänien aus vermittelt er Straßenhunde nach Deutschland. Mit ihm haben wir auch über Chico gesprochen, also jenen Kampfhund, der eine Frau im Rollstuhl und ihren körperbehinderten Sohn totgebissen hat, der jetzt eingeschläfert wurde und der sein Leben lang in einem kleinen Stahlkäfig gehalten worden war.
Das sind Haltungsbedingungen, die überhaupt nicht sein dürfen und die fördern natürlich automatisch auch dieses Potenzial, ab einem gewissen Punkt aggressiv zu werden. Ja. Genau diese Hunderasse hat übrigens eine sehr, sehr hohe Reizschwelle. Sie haben beim Dackel, beim Chihuahua zum Beispiel, eine viel, viel niedrigere Reizschwelle. Sprich, der Chihuahua oder Dackel würde grundsätzlich viel, viel früher zubeißen als jetzt der American Staffordshire Terrier oder Pitbull Terrier.
Der Bitte? Eine kann totbeißen und der andere
genau.
nicht.
Genau, aber wir haben natürlich einen ganz massiven Unterschied und das ist auch nicht, das ist ganz klar. Die Kieferkraft ist eine ganz, ganz andere.
Es muss auch ein dramatisches Behördenversagen gegeben haben. Es hat Anwohner gegeben, die sich beschwert haben, die Behörden darauf aufmerksam gemacht haben. Es war eine Hunde-Expertin involviert, die gesagt hat, dieser Hund ist extremst aggressiv und verhaltensauffällig.
Ja, wir haben da einfach ein ganz großes Problem, nämlich zum einen dieses Behördenversagen, zum anderen keine einheitliche Linie, was Haltungsbedingungen beziehungsweise vielmehr, was ein Sachkundenachweis zum Beispiel angeht. Es wäre wünschenswert und nicht nur wünschenswert, sondern ganz arg dringend erforderlich, dass Menschen, die eine solche Hunderasse halten, auch ganz verantwortungsbewusst damit umgehen müssen. Und das ist meiner Einschätzung nach in diesem Moment nur damit gegeben, wenn die Zucht an sich verboten wird und wenn ein Sachkundenachweis gemacht werden muss von denjenigen, die einen solchen Hund halten wollen. Und dann muss es Haltebedingungen geben. Es kann nicht sein, dass man in der Dreizimmerwohnung, in der Zweizimmerwohnung, im fünften Stock, im sechsten Stock einen solchen Hund bei körperlich eingeschränkten Leuten halten darf, kann. Und dass, wenn es dann Hinweise gibt, denen nur fadenscheinig oder nicht pünktlich genug nachgegangen wird. Dadurch ist diese grauenvolle Situation kreiert worden.
Wir wollten noch über diesen zweiten Vorfall sprechen. Tragischerweise ist ein 7 Monate alter Säugling ums Leben gekommen, weil allein mit einem Kampfhund der Kampfhund zugebissen hat.
Es ist furchtbar, das ist ein unheimlich tragischer Fall. Grundsätzlich sollte man Kleinkinder nicht mit einem Hund unabhängig von der Rasse allein lassen. Kinder reagieren anders. Kinder sind ihrer Größe wegen oftmals auf Augenhöhe mit den Hunden. Weil Kinder Hunde oder Tiere im Allgemeinen sehr interessant finden, fixieren sie mit den Augen, sprich schauen ihnen direkt in die Augen. Auch sowas kann von Hunden als Bedrohung wahrgenommen werden. Durch die phasenweise unkontrollierten Bewegungen von Kindern ist auch das für das Gegenüber, nämlich den Hund, oftmals nicht so einzuschätzen. Festhalten muss man auf jeden Fall, man sollte Kleinkinder bis zum gewissen Alter keinesfalls mit dem Hund, unabhängig von welcher Rasse, aus genau den Gründen allein lassen.
Die Kabarettistin Simone Solger war am Freitag Leutegast von Nicole Köster, also die Frau, die seit 2005 als Kanzlersouffleuse mit Angela Merkel ihr Geld verdient. Simone Solger ist gelernte Bankkauffrau. Sie war bei der Leipziger Pfeffermühle und sie trat später bei Dieter Hildebrandt im Scheibenwischer auf.
Ich glaube, das politisch kann man das immer gefragt, weil es immer genügend Missstände gibt oder etwas gibt. Aber natürlich ist es, das Schlimme ist im Moment, dass es alles viel schneller geht und so komplex wird. Es geht nicht mehr im Kabarett um deutsch-deutsche Themen fast nur, sondern man muss sich ja weltpolitisch fast äußern oder dazu was einfallen lassen, was nicht immer gelingt und man auch gar nicht schafft in einem Programm. Aber das hat sich schon verändert, ja.
Wie gehst du davor? Bist du ein Nachrichtenjunkie und verfolgst alles?
Ja, schon. Also man ist fast ein bisschen wie ein Getriebener, wenn man sich mit politischem Kabarett beschäftigt. Und will den Leuten abends auch was Aktuelles bieten. Das kann ich jetzt nicht weltpolitisch schaffen, das ist klar täglich, aber auch tagespolitisch, ich bin absolut paar Mal am Tag immer am Lesen und gucken, was gerade passiert, um das abzugleichen, ob das stimmt, was ich sage.
Gestern Abend warst du in Troisdorf oder vorgestern, glaube ich. Wie war es da bei dem Auftritt? Was hast du da mit reingepackt aktuell?
Auf jeden Fall jetzt die Situation mit Horst Seehofer. Ich meine, das bleibt ja auch jetzt noch mit den Wahlen. Dann steht noch die Andrea Nahles im Moment sehr mit Fragezeichen da, die gar nicht mehr so viel Rückenhalt hat, Rückendeckung hat von ihrer Partei.
Und jetzt am Sonntag der Bundesparteitag.
Genau, also das ist auch ein Thema. So einfach und so schnell vergessen ist dieser ganze Absturz der SPD dann doch nicht und ein Neuanfang mit ihr wirklich auch nicht zündend, wie es aussieht.
Ja, und spannend ist natürlich jetzt mal reinzuhören in Das gibt Ärger, das Programm von Simone Solger. Vor wenigen Wochen war die Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises im Mainzer Unterhaus. Kurzer Ausschnitt daraus.
Jeden Tag muss ich der Merkel sagen, was sie sagen soll, wenn sie von alleine auf nichts Gutes kommt. Und wenn sie die letzten Jahre aufgepasst haben, wissen sie, die ist noch nie auf was Gutes gekommen. Also gehe ich hin und flüstere ihr irgendwas zu, irgendwas, was besonnen und nett klingt. Muss ja nichts wirklich Durchdachtes sein. Hauptsache, es gibt Menschen wie Ihnen ein gutes Gefühl. Und Sie sind ja bei allem Respekt so wunderbar leicht zu befriedigen. Ja. Entschuldigung, die Merkel, Sie gucken sich doch die Merkel, die ist doch wie ein Vampir, die allen Parteien das Blut aussaugt, um ihre eigene Unsterblichkeit zu nähren. Ja, natürlich war die sauer übers Wahlergebnis, natürlich war die sauer, dass Jamaika nicht zustande kam. Aber die hat ihren Arsch gerettet, die Frau hat immer Glück, die kommt so durch. Und wir wissen doch, wenn ein Vampir sich in den Arsch beißt, dann handelt es sich meistens um eine Eigenbluttherapie. Ja, es ist so.
Du hast das Ganze jetzt recht emotionslos verfolgt, wenn du dich selber hörst. Wie geht's dir dabei?
Ich höre mir nicht so selber gerne zu. Man hört sich ja, wenn man spricht, selber anders, als wenn man von außen sich selber hört. Das kennen ja viele, auch sich selber zu sehen. Bin ich jetzt kein Fan von und gucke mir das auch nicht gerne nochmal an. Das ist für mich vergessen und vorbei. Und das Schönste sind für mich die Live-Momente vor dem Publikum. Ich bin jetzt keiner, der gerne im Fernsehen zwingend ist.
Gibt es jemanden, an dem du auch deine Witze, deine Gags, deine politischen Spitzen testest?
Also eigentlich immer bei Menschen, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Meine Schwiegermutter zum Beispiel. Oder meine Mutter. Ganz einfach, die damit nichts zu tun haben. Und wo ich aus dem Bauch heraus fühle, trifft die das, lachen die, spricht sie das an oder nicht? Das ist das beste Publikum, weil die sitzen dann auch schließlich da. Nicht nur die ganzen Intellektuellen, die die Taz und die Zeit lesen.
Das gibt Ärger. Das ist der Titel des aktuellen Programms von Simone Solger, Kabarettistin aus Ostdeutschland, Merkel-Imitatorin und darüber hinaus vielfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Kabarettpreis 2018 und mit dem Salzburger Stier, der höchsten europäischen Kabarett-Auszeichnung. Als sie in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um das Thema Meinungsvielfalt.
Es positioniert sich gerade so, auf der einen Seite, du bist ein besorgter Bürger und ein Gutmensch, das stelle ich so fest. Da geht so der Riss in der Gesellschaft hin. Natürlich gibt es viele Meinungen und jeder darf sagen, was er will, aber auch Menschen, die was Kritisches sagen, dürfen das ja sagen, aber sie werden geächtet oder haben Probleme oder müssen sich auseinandersetzen oder kriegen Stempel aufgedrückt. Und das darf eben nicht sein. Diskussion, das, was die Politik forderte, übrigens auch meine Chefin Frau Merkel, Diskussion, auch der Bundespräsident hat gesagt, wir müssen wieder reden und Dinge benennen dürfen. Das klingt toll, wenn wir es aber tun, dann wird man gleich wieder in eine Ecke geschoben, wo man sagt, ich will noch meine eigene Meinung hören. Ich höre dem anderen fast nicht mehr zu und lasse mich auf seine Argumente ein und versuche das mitzuvollziehen, sondern ich bin wie in einem Denkkanal. Das ist ein bisschen wie in der DDR.
Was glaubst du, was ist die Ursache dafür?
Die Ursache ist, das ist eine gute Frage. Es ist, also die Ursache, dass ich das andere nicht zulasse, ist, weil ich in so einer Komfortzone bin und gar nicht gelernt habe, dass Demokratie auch besteht, anderes zuzulassen, darüber nachzudenken und mit anderen Argumenten umzugehen. Und dass das so gespalten ist, es ist schwer. Ja, was ist die Ursache? Viele Menschen leben davon, glaube ich. Viele Verbände leben auch davon. Dass in einer gewissen Weise so gedacht wird, gehandelt wird und auch die Politik von Frau Merkel so funktioniert. Also es ist da auch eine Verblendung manchmal. Wenn ich es nur kurz sage, vor 3-4 Jahren bei der Caritas habe ich ein Video gesehen, dass ein Bild wurde gezeigt. Ich verstehe sowas nicht, wie Menschen sowas auch von der Caritas reinsetzen. Da wurde ein Wasserschlauch genommen und der Garten hier in Deutschland gesprengt. Und dann kommt ja oft in Afrika dieser selbe Schlauch wieder raus und das Wasser vertröpfelt und die Menschen haben dort trockene Erde und können nicht gießen. Da will das Bild suggeriert werden, weil wir Wasser verbrauchen, haben die in Afrika keines. Was völliger Quatsch ist. Also da wird manchmal ungestraft und ungefiltert auch was publiziert. Ich verstehe sowas nicht.
Wie ist es denn? Trifft denn die Kanzler Soufflöse und Beraterin auf Angela Merkel? Seid ihr euch begegnet?
Nein, sind wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das noch stattfinden wird.
Hast du gehört, was sie von dir denkt? Gab es da mal was?
Nee, keine Ahnung. Nein, die weiß sicher von mir nichts. Ich habe ein Buch geschrieben, mal vor Jahren, mein Leben als Kanzlersoufflöse und mit dem Rowohlt Verlag. Wir haben das auch hingeschickt, natürlich zur Frau Merkel. Kam ein nettes Briefchen zurück, vielen Dank. Das hat irgendwer geschrieben, ist natürlich nicht sie selbst. Würde sie jetzt da mal sitzen in meinem Programm, müsste sie schon einiges aushalten. Und ich würde sie dann auch gern mal befragen und nicht so leicht rauslassen, wie manche Journalisten in der Wahlarena das tun, sondern ich würde sie wirklich mal festnageln wollen, eben bei Fragen, was Europa betrifft, was Erdogan betrifft, was Flüchtlingspolitik betrifft und so. Wie würde ich sie nicht gern auslassen?
Eins gehört.